Radio Berlin 88.8. Expertenrunde.
Ich liebe die italienische Küche, Pasta, Pizza, alles was dazugehört und mache auch sehr gerne Lasagne. Und die scheint so gut zu sein, dass meine Freunde regelmäßig vor der Tür stehen und mich da ausräubern. Und während wir dann so am Tisch sitzen und die essen, diskutieren wir ganz oft über eine Frage. Und zwar, ob diese getrockneten Kräuter, die man im Glas oder so im Tütchen kriegt, ob die genauso gut sind wie frische. Vielleicht kann ja da Ihre Expertin unsere Diskussionsrunde mal beenden. Das wäre doch schön.
Ja, das wäre doch schön. Ich glaube, das kann sie ganz bestimmt. Bei uns ist nämlich Dr. Christine Peters. Sie kennt sich bestens aus mit Pflanzenheilkunde, mit Kräutern. Was können wir hier raten? Was ist denn besser, frisch oder getrocknet?
Ja, ganz pauschal kann man das gar nicht so sagen. Das ist wirklich abhängig von den Kräutern.
Na, nehmen wir jetzt hier mal Oregano, wahrscheinlich Basilikum, Thymian. Das sind also diese klassischen Lasagnekräuter.
Also, genau, Basilikum ist bekannt, dass der lieber frisch reingemacht wird. Das bietet sich natürlich auch bei der Lasagne an. Es gibt ein paar Kräuter, die wirklich mitgekocht oder gebraten oder was auch immer mitgegart werden sollten. Zum Beispiel Beifuß. Und die entwickeln erst ihre Kraft, wenn sie dann wirklich gegart wurden. Also von daher, es gibt welche, denen das gut tut, dass sie getrocknet angeschafft wurden. Und es gibt welche, die man wirklich frisch reintun sollte, wie Basilikum.
Frau Petersen, nun haben wir Sie heute eingeladen unter der großen Überschrift Wohlfühlen zu Hause. Sie sind eine Pflanzenexpertin, eine Expertin für Pflanzenheilkunde. Ist der November jetzt eine Zeit, wo Ihre Branche boomt? So eine Erkältungszeit, könnte ich mir vorstellen, wo man Sie viel fragt, kontaktiert, hey, ich brauche was?
Eigentlich das ganze Jahr. Jetzt natürlich ist nochmal Hochsaison durch die Erkältungszeit, da haben Sie vollkommen recht. Und man hat auch das Bedürfnis, sich kuschelig zu machen und sich einzustimmen auf die kalte Jahreszeit. Aber es ist das ganze Jahr Saison.
Wie sieht es bei Ihnen in der Küche aus? Da, wo andere Salz, Pfeffer und Chilischoten haben, da steht bei Ihnen sowas mit Steinklee, Mädesüß und Holunder getrocknet?
Tatsächlich habe ich ein sehr großes Gewürzregal, das sich dann in mein Arbeitszimmer ausdehnt. Also das geht über mehrere Schränke.
Ich hätte gern gewusst, ob man eine chinesische Kräuterformel mit dem Namen Gastro kennt. Ich habe einen ganz kleinen Chihuahua, der hat eine chronische Dickdarmentzündung, eventuell genetisch bedingt, und wir kommen mit dem Tierarzt gar nicht weiter. Dem Hund ging es ganz schlecht. Wir haben gegoogelt, haben diese Formel gefunden, haben uns das gekauft. Dieses ist kein Medikament, diese Tabletten, und dem Hund geht zurzeit sehr gut. Nun sagen aber Bekannte von mir, Mensch, vielleicht vergiftet ihr den Hund damit. Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Ja, ich kann es versuchen, Frau Scher. Es ist folgendermaßen, Mensch und Tier unterscheiden sich, was Heilpflanzen angeht, manchmal sogar richtig drastisch. Ich habe zum Beispiel den Gundermann, den können wir als Menschen essen und der ist ganz lecker und
ein
heilsam.
Kraut ist das?
Ein Kraut, ein Wildkraut, und ein Tier kann er töten. Also das Pferd zum Beispiel kann vom Gundermann sterben. Deshalb gibt es extra Experten, die sich auf die Tierheilkunde spezialisiert haben. Und das bin ich leider nicht. Ich bin spezialisiert auf Heilkunde, Kräuterheilkunde, Naturheilkunde, was den Menschen angeht.
Aber so generell können wir nicht ausschließen, dass Tiere, die ja nun mal eigentlich Fleischfresser sind, dass die auch mit Kräutern ganz gut zu behandeln sind. Also Hunde, hier so ein kleiner Chihuahua, dem scheint es ja ganz gut zu gehen.
Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Grundsätzlich kann man das machen, aber wie gesagt, ich bin spezialisiert auf die Menschen. Es gibt einige Sachen, die sind wirklich gleich bei den Tieren, also so Wundbehandlung, solche Geschichten, das kann man gleich machen. Aber andere Sachen würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
Was mir jetzt hier noch in Ergänzung zu Frau Scher auffällt, ist es egal, ob man Kraut oder Kräuter in, sagen wir mal, pulverisierter oder als Kräuter, getrocknete Kräuter nimmt oder in so einer Pastillentablettenform?
Das kommt drauf an, was man erreichen will und was das für eine, welche Qualität die Pastille hat. Ist das wirklich eine naturheilkundliche? Kann man damit auch naturheilkundlich helfen? Ja, es ist also wirklich davon abhängig, welche Qualität hat das, was wir da zu uns nehmen.
Ja, er hat, glaube ich, letzte Nacht ein bisschen zu lange gemacht und hat jetzt dicke Augen. Und es gibt ja diesen Trick. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ob er wirklich funktioniert. Man soll Kamillenteebeutel auf die Augen legen und dann sollen die anscheinend abschwellen. Herr Häuser möchte jetzt gerne wissen, ob die Teebeutel denn noch heiß sein müssen, also welche Temperatur die haben müssen. Und genau die gleiche Frage, die ich mir auch stelle, bringt das wirklich was?
Also das interessiert mich auch brennend. Was ist so Ihr Rat, Frau Dr. Peters?
Also ich hätte da einen guten Tipp, und zwar ist sehr gut geeignet die Rose als Heilpflanze, und ganz toll ist da das Rosenwasser. Das Nebenprodukt der ätherischen Ölherstellung, Rosenwasser, gibt es zum Beispiel im Bio-Lebensmittelbereich zu kaufen. Und dieses Rosenwasser können Sie in den Kühlschrank stellen, die Pads damit tränken, also so Kosmetikpads damit tränken und dann auf die Augen legen. Das wirkt abschwellend, kühlend und gleich noch gegen die Fältchen.
Oh, das ist doch super. Aber Kamille dann eher nicht?
Kamille auch, aber der Teebeutel sollte grundsätzlich kalt sein.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit Anfang des Jahres eine Wundrose, bedingt durch einen Insektenstich. Mhm. Die wurde auch schon mit Antibiotikum lange Zeit behandelt. Jetzt liegt keine Entzündung vor, aber der Unterschenkel ist einfach stark gerötet und ich werde es nicht los. Mhm. Ich creme mit medizinischen Honig. Dadurch habe ich die Wunde auch endlich zum Verschluss gebracht, dass die zuging. Ja, aber trotzdem sieht es furchtbar aus. Im Sommer ist nichts mit dem Rock oder kurzer Hose, weil es ist richtig groß und massiv zu sehen.
Wir wollen, dass Frau Franke sich auf den nächsten Sommer freut und wieder einen Rock tragen kann. Was können wir ihr da raten?
Das finde ich ganz verständlich, dass sie natürlich auch wieder Röcke tragen möchte. Die Idee oder die Anwendung mit dem medizinischen Honig, das ist ganz wunderbar. Das finde ich auch sehr gut. Wir haben noch eine ganze weitere Reihe Möglichkeiten, da mit Pflanzen ranzugehen. Aber genau hier wäre also der Punkt, dass ich dann gucken muss, was ist sie für ein Typ? Wo sind die Ursachen? Wie hängt das zusammen? Hier wäre also ein vertiefendes Gespräch ganz wichtig. Grundsätzlich können wir aber mit desinfizierenden Heilpflanzen arbeiten, mit Pflanzen, die auch die Wunde abheilen lassen. Also Möglichkeiten sind dort auf jeden Fall da.
Und vielleicht auch für Frau Franke noch so der Hinweis, dass man mit Pflanzenheilkunde auch eine Menge erreichen kann. Ne? Also oft ist es ja so, dass man denkt, naja, das ist so das Sanftere im Vergleich zu der klassischen Schulmedizin, aber da haben Sie gute Erfahrungen.
Ja, Naturheilkunde ist nicht immer sanft. Mhm. Wird gerne so gesagt. Naturheilkunde, der Unterschied für mich ist da, dass derjenige wieder die Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt und dass man ganzheitlich herangeht. Also es gehört Körper, Seele, Geist, so wie wir das immer wieder aufzählen, tatsächlich dazu. Und das in der Praxis umzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Also es geht auch darum zu gucken, wo sind seelische Ursachen? Die gehören da mit hinein.
Nein, also zum Glück bis jetzt noch nicht, aber ich sage mal, wäre den Anfängen, ich denke, besser jetzt schon mal gefragt, als wenn es dann soweit ist.
Guter Plan.
Und zwar interessiert mich nämlich, was ich denn mit einer verstopften Nase dann am besten mache. Heißt, inhalieren ist das besser und dann mit ätherischen Ölen oder nehme ich dafür lieber Kräuter? Oder ist es besser, ich bade irgendwie mit einem Kräuterbad? Was würden Sie mir empfehlen?
Inhalieren mit Öl oder Tee oder Kräuterbad, das sind ja eine ganze Menge Vorschläge, die wir hier von Herrn Kautz schon bekommen haben. Die ordnen wir jetzt einfach mal der Reihe nach. Bei uns ist Herr Dr. Christin Peters, sie ist Expertin für Pflanzenheilkunde. Er ist gesund noch, aber es soll ja auch so bleiben.
Das ist eine gute Idee. Das ist also Naturheilkunde, dass man wirklich den Anfängen wehret. Es gibt eine ganze Menge interessanter Möglichkeiten. Ein paar auch vielleicht, wo Sie gar nicht so drauf kommen. Dazu gehört das Fußbad. Das Fußbad ist gut bei Schnupfen und verstopfter Nase. Also schon vorbeugend sowieso, aber auch wenn es dann schon soweit ist.
Warum?
Weil das ganz wichtig ist, warme Füße. Wenn Sie das mal ausprobiert haben, das hilft tatsächlich. Also Fußbad zum Beispiel mit Lavendel als Kraut. Oder auch mit dem ätherischen Öl. Oder auch Sie kaufen im Biokosmetikbereich ein Lavendelbad und nehmen davon einen Teil nur für das Fußbad. Oder das genauso ist es möglich mit Beifuß als Kraut. Erst sich einen Tee brühen und dann den abseihen und dann ins Fußbad mit hineinnehmen. Ein warmes Fußbad mit aufsteigender Wärme. Das heißt, man kann immer warmes Wasser dann noch nachfüllen. Die Nasenspülung ist sehr beliebt und hilfreich mit Emsersalz. Das bekommt man ganz normal in der Apotheke. Und wie er schon vorgeschlagen hat, auch Dampfbäder oder Inhalieren sind sehr hilfreich. Auch da beide Möglichkeiten. Sowohl mit den Kräutern, eine Handvoll Kräuter ins Dampfbad oder das ätherische Öl verwende, zum Beispiel Lavendel oder auch Thymian, Salbei.
Normalerweise kenne ich das immer mit Kamille.
Kamille geht auch.
Ja, aber Lavendel geht auch. Also
Lavendel ist wunderbar. Wenn wir zum Beispiel auch Probleme haben, in der Nacht zu atmen durch die verstopfte Nase, dann kommt es auch zu Schlafstörungen. Lavendel beruhigt gleichzeitig noch. Den zum Beispiel als Duftöl aufgestellt, mit Salbei vielleicht kombiniert oder Manuka kann das sehr hilfreich sein.
Ganz viele Mails reingekommen, unter anderem von Rosel Schott aus Mitte oder von Gerda Lange aus Köpenick. Die große Frage, wie stärke ich mein Immunsystem jetzt gerade in der Winterzeit? Da geht es ja mal schnell, dass man den Schnupfen hat oder die Grippe. Wie kann man vorbeugen? Wie kann man sich dagegen schon vorher wehren?
Gibt es denn da so ein Mittel, so ein Top-Mittel?
Nein, Naturheilkunde ist nie ein Mittel, das wäre ganz schade. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten und dazu gehören natürlich auch die, die Sie alle schon gehört haben und die so einfach immer nicht umzusetzen sind. Also eine gesunde Lebensführung ist das A und O natürlich nach wie vor. Ruhepunkte schaffen im Leben, ich sage gern Ruheoasen, ja, den Abend angenehm ausklingen lassen, sowas gehört unbedingt dazu. Dann es werden sich vielleicht manche nicht vorstellen können, aber die richtige Hühnersuppe ist ein altes und bekanntes Heilmittel und ein Mittel, das die Immunabwehr tatsächlich auch stärkt und sogar bei Erkältung schon helfen kann.
Das wundert mich, weil Sie ja als Expertin für Pflanzenheilkunde jetzt die Hühnersuppe empfehlen.
Ja, das gehört dazu.
Also, welches Kraut kommt denn da rein?
Empfehlenswert wäre zum Beispiel natürlich so viel wie möglich zu würzen. Alle Kräuter, die wir im Gewürzregal haben, sind dort sehr hilfreich. Beifuß kann ich sehr empfehlen. Wird viel zu wenig eingesetzt, ist sehr gut für unser Immunsystem. Und wie gesagt, alle Kräuter, die Sie da so haben, es geht nicht darum, dass man die alle rausschmeckt, ja, sondern dass sie alle Heilmittel haben, die unser Immunsystem stärken, vor allem Kräuter, die bitter sind. Da wären wir bei der nächsten Geschichte. Bittermittel oder Bitterpflanzen sind ganz wichtig für unser Immunsystem. Und da haben wir heutzutage ein Problem. Bittermittel sind aus unserer Ernährung rausgezüchtet worden. Wir hatten früher bittere Öle, wir hatten bittere Gemüse, sogar Früchte waren durchaus bitter. Und diese Bitterstoffe fehlen uns jetzt. Und die sind unter anderem, die haben viele andere gute Eigenschaften, sind die sehr wichtig für unser Immunsystem. Also trinken Sie ab und an einen bitteren Tee. Schafgarbe, Beifuß, Salbei. Ja? Und da kommt es auch wirklich darauf an, ich weiß schon, ich sehe die Augen, da kommt es wirklich darauf an, dass die bitter bleiben, dass die also nicht gesüßt werden. Oder für die, die das mit dem Tee nicht schaffen, es gibt fertige Bittermittel, Heilmittel zu kaufen in der Apotheke im naturheilkundlichen Bereich.
Da fiel das Stichwort, nehmen Sie auf jeden Fall ein Huhn und kein Hähnchen.
Ja, es kommt auf das Suppenhuhn an, denn das Suppenhuhn hat ein anderes Fett als das Hähnchen. Es hat ein gelbes Fett, das kann man durchaus auch sehen, wenn man sich es angucken wollte. Aber man sieht es nachher auch im Endprodukt. Es schwimmt kleine, also so gelbe Fettaugen und auf die kommt es an. Nicht abschöpfen bitte, drauflassen, drinnen lassen.
Und die helfen mir, dass ich gesund bleibe? Oder
unter anderem, es geht natürlich um das ganze Produkt nachher, um die ganze Hühnersuppe, aber es soll eben ein Suppenhuhn sein, das frisch gekocht wird für diese Hühnersuppe.
Hier lernt man immer was dazu in der Expertenrunde. Dann haben wir auch noch über bittere Lebensmittel gesprochen zum Beispiel. Die helfen auch, das Immunsystem zu stärken. Ja. Haben Sie auch gesagt, hier bittere Tees, auch gerade wenn man vielleicht mit dem Magen manchmal was hat. Und bitte keinen Honig dran machen. Wie sieht es aus zum Beispiel mit Chicorée? Also viele essen Chicorée, nicht alle, aber viele mögen Chicorée. Die haben ja so, das hat ja sowas ganz Bitteres.
Wunderbar.
Ich mache da mal einen Apfel ran.
Ja, Sie können Ihren Salat weiter essen, wie Sie es für richtig halten. Immerhin essen Sie ja ein bitteres Lebensmittel, das ist ganz toll und das brauchen wir auch. Wer Chicorée nicht mag oder wer überhaupt nicht bittere Lebensmittel mag, dann kann man zur bitteren Heilpflanze greifen und sich halt einen Tee mal machen oder auf fertige Bittermittel, die es im naturheilkundlichen Bereich gibt, zurückgreifen.
Das war so eine Frage, weil Sie haben ja schon sehr viele Dinge angesprochen, sehr viele Kräuter, die eben nicht im normalen Kräuterregal stehen. Wo kriegt man sowas alles?
Ja, also wir haben die Möglichkeit über spezielle Kräuterhändler. Wir haben inzwischen den Bio-Bereich, dort Lebensmittelbereich, dort gibt es inzwischen einige Kräuter schon zu kaufen. Und wir haben natürlich die Apotheken und Reformhäuser, nicht zu vergessen.
Frau Dr. Peters, gibt es im Einzelhandel ätherisches Hopfenöl zu kaufen?
Warum wollen Sie denn das kaufen?
Ja, ich möchte vermeiden, für mein besseres Einschlafen dauernd mehrere Biere vorher trinken zu müssen. Ich möchte den Alkohol meiden.
Ist das nicht dasselbe?
Im Hopfen ist ja kein Alkohol, im ätherischen Alkohol.
Im ätherischen Öl, ja. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von ätherischen Ölen, die den Schlaf fördern, die den Geist beruhigen, den Körper entspannen. Dazu gehört zum Beispiel Lavendel, Salbei, Orange, Melisse, Rose. Sie können auch einen Tee trinken am Abend.
Und Hopfen auch?
Hopfen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt gerade überfragt, ob es davon wirklich ein ätherisches Öl gibt. Da müsste ich tatsächlich nachschauen. Aber wie gesagt, da haben wir eine ganze Reihe und möglich ist es. Ansonsten können wir auch wunderbar Tee trinken zum Abend. Hopfen, Baldrian, Beifuß, Melisse, Rose, Weißdorn kann ich sehr empfehlen, Blätter und Blüten. Das sind alles Pflanzen, die also den Schlaf fördern. Wichtig ist aber auch eine Schlafhygiene und das Essen am Abend spielt eine Rolle. Zum Beispiel nach 18 Uhr gegessen vergessen kann. Also wirklich Menschen sehr belasten und in den Schlaf kosten.
Weihnachten ist eben das Thema, das kennen wir ja alle. Da wird einfach mal unglaublich viel gegessen und natürlich auch nicht das Gesündeste. Keine kleinen Portionen. Und hinterher sitzt man natürlich am Tisch, hat den Bauch voll. Der tut meistens dann auch schon ganz schön dolle weh. Jetzt ist die Frage, Verdauungsschnäpschen hinterher, das kennen wir ja. Das trinken die meisten auch ganz gerne. Aber gibt es denn auch eine Alternative? Kräuter, die die Verdauung unterstützen, sodass man nachher nicht das völle Gefühl hat.
Und dann weiter essen kann.
Ja, also wir haben eine große Anzahl an Kräutern, die die Verdauung fördern. Das sind die Kräuter aus dem Gewürzregal. Ich kann immer wieder, oder das mache ich gerne, immer wieder nur ans Herz legen, würzen Sie viel und nehmen Sie auch das, was Sie haben. Alle diese Gewürze, die wir da haben, fördern die Verdauung. Deshalb sind es ja Gewürze geworden, also die im Gewürzregal stehen. Ja, von Bohnenkraut angefangen, Muskat über Salbei, Majoran und so weiter und so fort. Nehmen Sie all diese Kräuter, würzen Sie da, wo es hinpasst. Sie sind alle verdauungsfördernd. Ja, Gewürze sind da eine große Hilfe. Ansonsten kann man auch natürlich zu einem Tee greifen, schon vor der Mahlzeit, beziehungsweise auch eine halbe bis eine Stunde nach der Mahlzeit, um die Verdauung zu unterstützen. Zum Beispiel ein Schafgarbentee. Das ist einfach, kann man überall bekommen und ist keine große Kunst, das zu sich zu nehmen.
Schmeckt der?
Der schmeckt, viele trinken den sehr gerne sogar. Mhm. Und dann für all die, die keinen Tee trinken, davon gibt es eine ganze Menge Leute, kann ich zum Beispiel die Amara-Tropfen empfehlen. Die Amara-Tropfen sind wirklich verdauungsfördernd. Es ist ein naturheilkundliches Heilmittel. Und auch die können Sie nach Packungshinweisen, nach dem Beipackzettel nehmen. Und Sie werden dort oftmals sehr gute Erfolge haben und die Verdauung unterstützen. Ansonsten möchte ich ganz kurz nochmal zurückkommen auf die Bitterliköre oder Bitterschnäpse. Da lachen wir heute drüber. Aber tatsächlich, ein guter Bitterlikör oder guter Bitterschnaps besteht aus verdauungsfördernden Kräutern. Wenn er denn wirklich aus Kräutern besteht, der sollte nicht aus Aromastoffen bestehen, so wie es manche Klöster verkaufen. Oder wenn Sie nach Süddeutschland in Urlaub fahren, haben wir viele solche Traditionen, dass das solche Schnäpse oder Liköre verkauft werden. Die sind gut, die sind wunderbar und davon kann man gerne ein Likörgläschen zu sich nehmen. Und das regelmäßige Essen ist auch ganz wichtig. Kann ich nur ans Herz legen.
Also
nicht ständig essen, sondern alle 4 bis 5 Stunden nur. Und dazwischen dem Verdauungstrakt immer auch eine Pause geben.
Ich mache in meinen Salbeitee immer ein paar Blättchen Stevia, weil ich habe eine schöne Stevia-Pflanze. Und da pflücke ich immer was ab und tue das dazu. Ist es gut oder sollte ich es lassen?
Ich habe nichts dagegen. Machen Sie das weiter so.
Weil das ist ja kein Zucker in dem Sinne, ne?
Sie haben aber vorhin gesagt, Salbei ist eine von diesen Bitterpflanzen und die soll man nicht zuckern, weil der Körper dann durcheinander kommt.
Ich war ja auch noch nicht fertig. Ach genau. Okay. Ja, also es kommt immer darauf an, was wir mit dem Salbei machen wollen. Geht es den Salbei darum, einfach den Salbei zu trinken, weil er Ihnen gut schmeckt, dann können Sie da weiter die Stevia reinmachen. Habe ich gar kein Problem. Wenn Sie den Salbei trinken, weil Sie mit den Atemwegen Probleme haben, dann können Sie das genauso tun. Empfehlen würde ich Ihnen, wenn es wirklich um die Bittermittel geht und den Verdauungstrakt, dann könnten Sie überlegen, ob Sie die eventuell weglassen.
Ja, ich habe da sowas gesehen im Supermarkt. Da gibt es so Tees mit so ausgefallenen Namen wie Atme dich frei oder Hol dir Kraft. Und die sollen ja irgendwie der Gesundheit gut tun. Und ich würde halt gerne wissen, ob das jetzt ein großer Verkaufstrick ist, so, also dass die ihren Tee loswerden können, oder ob der wirklich hilft, dass ich irgendwie fitter werde und gesünder. Und außerdem würde ich gerne noch wissen, ob diese abgepackten Tees aus dem Supermarkt zu empfehlen sind oder ob man tatsächlich immer in den in das Teefachgeschäft muss.
Ja, also ich denke, da ist auf jeden Fall auch der Markt im Blick bei diesen Tees. Es geht um, ich würde sie als Wellness-Tees bezeichnen und Sie wissen ja, dass Wellness im Moment also wirklich auch ein Verkaufsschlager ist.
Also bei Hol dir Kraft soll man lieber nicht allzu viel erwarten, ja?
Also ich würde es so nicht sagen wollen. Also erstmal ist es eine Masche natürlich, aber wenn Ihnen persönlich der Tee gut tut, dann ist es doch toll. Also dann ist es doch in Ordnung, wenn damit auch eine Masche bedient wird und Ihnen doch trotzdem es gut dabei geht. Ja, habe ich nichts dagegen. Ne, aber man muss natürlich sicherheitshalber noch mal raufgucken, was ist da wirklich drin. Ne? Und wenn da wirklich nur Kräuter drin sind, ist das und Ihnen tut es wirklich gut, also dann kann man noch das Geld ausgeben. Dann ist das in Ordnung. Abgepackte Tees, da muss man auch wieder unterscheiden. Ein Pfefferminztee, ein Fencheltee und so weiter, der einfach abgepackt ist, ist als Trinktee, als Lebensmittel vorgesehen und sollte, darf eigentlich gar keine Heilwirkung haben. Erst wenn der Tee eine Aufschrift hat, dass er ein Heiltee ist, meinetwegen für den Verdauungstrakt oder für die Atemwege, dann ist es auch ein Heiltee. Ein Pfefferminztee, Kamillentee und so weiter, die einfach Lebensmittel sind, haben keine Wirkung.
So ganz verstehe ich das nicht. Also es ist jetzt es gibt einen Unterschied zwischen Trinktee und Heiltee.
Ja, ich habe es so jetzt genannt, weil man es so unterscheiden muss. Man kann ja Tee einfach trinken, weil man den trinken möchte. Und diese Tees gibt es dann auch abgepackt zu kaufen. Und das kann jeder machen, wie er will. Möchte er aber wirklich heilen damit, kann ich diese Tees natürlich nicht empfehlen, weil es keine Heiltees sind. Dann muss man sollte man tatsächlich Kamille kaufen als loses Kraut. Und so ein Tee sollte auch wirklich lose aufgebrüht werden in der Kanne und 5, 7 bis 10 Minuten ziehen und dann abgeseiht werden.
Also ich habe immer mal in die üblichen Salate so eine Handvoll Kräuter gemacht, was ich noch so im Garten finde. Also Löwenzahn, Vogelmeere wächst ja auch den ganzen Winter über, Brennnesseln, die jetzt noch kommen. Und so als Aufwertung in die Salate, weil die ja nicht mehr viel in sich haben, diese verkauften Eisbergsalat und so. Und jetzt wollte ich wissen, also ich neige auch so ein bisschen zu Infekten, ob ich mir da was Gutes tun kann, wenn ich jetzt doch immer mal noch so ein paar kleine Blättchen mir sammle vom Löwenzahn.
Toll.
Ja, finde ich auch ganz toll. Freut mich ganz doll, wenn ich das höre, wenn jemand seinen Garten und die dort wachsenden Kräuter so wunderbar nutzt. Da bin ich richtig froh. Ja, der Löwenzahn ist eine tolle Pflanze. Auch die anderen, die Sie alle genannt haben. Die Vogelmiere gibt ganz viel Vitalität zum Beispiel. Auch die Brennnessel ist super, um das Immunsystem zu stärken. Also da sind Sie genau richtig. Wenn Sie denn noch haben, die ist bei Frost weg. Ich wollte gerade sagen, die Kapuzinerkresse wäre auch ganz toll.
Ach so.
Ja, aber die ist leider bei Frost weg. Also alles, was Sie da noch finden, ist ganz prima und kann ich Ihnen nur empfehlen. Es stärkt das Immunsystem, verbessert die Verdauung, die Bitterstoffe, die wir vorher schon genannt haben, was wir im Löwenzahn finden, ist aber auch gut fürs Herz und insgesamt wird die Verdauung verbessert, das heißt Spurenelemente und Mineralstoffe und so weiter werden besser aufgenommen. Also da unterstützen Sie sich auf jeden Fall.
Ich frage mich jetzt bei den Brennnesselblättern, das sind ja die, wo man dann eben diesen Ausschlag an den Fingern kriegt. Wenn ich das in den Salat schnippel, habe ich das nicht auf der Zunge?
Nee, kriegen nicht alle einen Ausschlag. Es kann pieken, ja.
Naja.
Das kann auch mal die Zunge pieken, aber es kommt relativ selten vor. Wenn Ihnen das aber unangenehm ist, dann können Sie die Brennnessel kurz überbrühen, ne? Oder so herrliche Suppen kochen. Kann man
auch. Ich würde gerne noch wissen, wie das mit Rauke ist.
Ja, auch. Wunderbar. Ja, die ist sehr gut für den Verdauungstrakt.
Wenn man Rauke findet oder man nimmt dann Rucola vielleicht.
Das wäre die Alternative. Ne?
Ja.
Aber wie Sie das schon richtig gesagt haben, die Wildkräuter übertreffen alle Kräuter bzw. Salate, die wir kaufen können, an Inhaltsstoffen.
Als kleiner Junge habe ich vom Arzt verordnet bekommen, ich sollte jeden Tag wegen nervösen Magen Wermuttee trinken. Welche Inhaltsstoffe hat der Wermut und wie wirkt der auf den Körper?
Jetzt versuche ich auch mal Gedanken zu lesen. Das war so ein Mitgefühl eben dabei, oder?
Ja.
Dass Herr Hegemann als Junge immer Wermuttee trinken musste.
Ja,
oder?
Das war schon eine mutige Entscheidung des Arztes und dass Sie das als Kind durchgehalten haben. Also wirklich Hut ab.
Sechs
Wochen, ja, das ist eine richtige Zeit. Also Wermut ist sehr, sehr bitter, das muss ich hier mal dazu sagen. Und der gehört zu den bittersten Pflanzen, die wir in unserer Heimat haben. Wir haben drei sehr bittere, das ist der gelbe Enzian, 1000 Güldenkraut und Wermut. Also der reiht sich dort richtig ein bei diesen sehr, sehr bitteren Kräutern. Und wer den trinken will als Tee, das erfordert etwas Überwindung, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. Was kann der oder was enthält der? Also Wermut enthält natürlich hauptsächlich Bitterstoffe, ätherische Öle und viele andere Stoffe, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind. Er ist sehr, sehr wohltuend für den Verdauungstrakt. Ich sage immer, der ist sehr hilfreich, wenn ich zu viel gegessen habe, zu fett gegessen habe, was falsch gegessen habe oder zu spät gegessen habe. Er ist aber auch sehr stark. Also hier muss ich gucken, ob ein dauerhafter Gebrauch sinnvoll ist oder wirklich im akuten Fall, also wenn ich gerade eine Verdauungsbeschwerde habe, Durchfall oder sonstige Sachen, die da vorkommen können. Auf jeden Fall sollte er nicht von Schwangeren und Stillenden genommen werden.
Als kleiner Junge habe ich vom Arzt verordnet bekommen, ich sollte jeden Tag wegen nervösen Magen Wermuttee trinken. Welche Inhaltsstoffe hat der Wermut und wie wirkt der auf den Körper?
Jetzt versuche ich auch mal Gedanken zu lesen. Das war so ein Mitgefühl eben dabei, oder? Ja. Dass Herr Hegemann als Junge immer Wermuttee trinken musste.
Ja,
oder?
Das war schon eine mutige Entscheidung des Arztes und dass Sie das als Kind durchgehalten haben. Also wirklich Hut ab.
Sechs
Wochen, ja, das ist eine richtige Zeit. Also Wermut ist sehr, sehr bitter, das muss ich hier mal dazu sagen. Und der gehört zu den bittersten Pflanzen, die wir in unserer Heimat haben. Wir haben drei sehr bittere, das ist der gelbe Enzian, Tausendgüldenkraut und Wermut. Also der reiht sich dort richtig ein bei diesen sehr, sehr bitteren Kräutern. Und wer den trinken will als Tee, das erfordert etwas Überwindung, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. Was kann der oder was enthält der? Also Wermut enthält natürlich hauptsächlich Bitterstoffe, ätherische Öle und viele andere Stoffe, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind. Er ist sehr, sehr wohltuend für den Verdauungstrakt. Ich sage immer, der ist sehr hilfreich, wenn ich zu viel gegessen habe, zu fett gegessen habe, was falsch gegessen habe oder zu spät gegessen habe. Er ist aber auch sehr stark. Also hier muss ich gucken, ob ein dauerhafter Gebrauch sinnvoll ist oder wirklich im akuten Fall, also wenn ich gerade eine Verdauungsbeschwerde habe, Durchfall oder sonstige Sachen, die davor vorkommen können. Auf jeden Fall sollte er nicht von Schwangeren und Stillenden genommen werden.
Die Wildkräuter, die haben mehr Inhaltsstoffe, sind also ein Ticken besser als das, was wir so beispielsweise auch jetzt an Kräutern im Supermarkt kriegen. Was ist beim Sammeln möglicherweise im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu beachten?
Wenn wir im eigenen Garten oder auf dem Balkon achten, dann ist schon gar nicht mehr viel zu beachten. Grundsätzlich sollten Kräuter nicht an der Straße gesammelt werden oder von Weiden oder solchen Sachen. Nicht in Naturschutzgebieten, in Landschaftsschutzgebieten, ja. Niemals bestandsgefährdend sammeln, also die Pflanzen müssen überleben können. Aber all diese Fragen stellen sich nicht, wenn sie im eigenen Garten sammeln.
Wenn es ein bisschen nass ist?
Das beste Wetter ist tatsächlich, wenn die Sonne scheint. Das haben wir jetzt natürlich, wie die Hörerin das vorher erzählte, im November, Dezember natürlich seltener. Am besten ist es, wenn die Kräuter nicht nass sind.
Wie bewahre ich die dann auf am besten, die Kräuter, die ich gesammelt habe? Muss ich die trocknen?
Nö, die können Sie ja tatsächlich
also frisch, oder?
Frisch verwenden. Wollen Sie einen Tee machen, also auch im Winter meinetwegen Tee trinken von Ihren Holunderblüten oder sonst was, dann trocknen Sie die Kräuter und da können Sie das zum Beispiel auf Küchenkrepp auslegen oder wer das hübsch auch machen will, kann auch gerne die Kräuter in Sträußchen aufhängen und dann am besten in Gläsern abfüllen und beschriften. Das ist ganz wichtig, sonst wissen Sie nicht mehr, was Sie da haben und dann haben Sie es auch für die kalte und dunkle Jahreszeit.
Und dann haben wir viel über bittere Tees gesprochen und Heiltees und was den Verdauungstrakt befördert bzw. begünstigt oder auch das Immunsystem stärkt. Haben Sie auch was richtig lecker ist?
Ja, es gibt tatsächlich Heilpflanzen, die auch schmecken.
Gut zu wissen.
Die Melisse ist sehr beliebt zum Beispiel, die Zitronenverbene, die Minze wird sehr gern getrunken, ist ein Heilmittel. Die Holunderblüten, Lindenblüten zählen dazu, die trinken sogar Kinder. Kamille wird von vielen gern getrunken, Rose kann ich sehr empfehlen, eine tolle Heilpflanze, die auch gut getrunken werden kann, zum Beispiel.
Wofür sind Rosenblätter gut?
Ja, Rose ist...
Steht nämlich gerade hier, ist bei mir gerade angekommen, sehe ich auf dem Bildschirm. Wir haben keine Zeit mehr für den Anruf, aber wir können die Frage noch beantworten.
Ja, Rose ist eine beruhigende Pflanze, eine wohltuende Pflanze fürs Herz. Die Rose ist vor allem auch eine ganz wichtig kosmetische Pflanze für die Haut. Kann direkt tatsächlich auch der Hautalterung etwas entgegenwirken. Hier vor allem aber das ätherische Rosenöl und das Hagebuttenkernöl. Die Rosenblätter sind auch, Rosenblütenblätter im Tee sind auch sehr wohltuend für den Verdauungstrakt und sind beruhigend, schlaffördernd. Ich finde, eine wunderbare Heilpflanze ist die Rose und eine leider etwas unterschätzte, heutzutage unterschätzte.